Hallo bei einer weiteren Sendung von Gesagt, Gedacht, sagt Günter Friesinger. Ein Schwerpunkt in unseren Sendungen liegt bei der philosophischen Auseinandersetzung mit dem Bild und dem Bildbegriff. Ich werde mich auch mit dem Bild auseinandersetzen, doch wird es in dieser Sendung um einen medientheoretischen Zugang und die Frage, können Bilder Menschen fressen gehen? Dazu habe ich Professor Patello Noval, der zurzeit eine Gastprofessur für Medientheorie am Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft in Wien innehat, eingeladen. Professor Noval, umgangssprachlich wird der Ausdruck Bild in sehr unterschiedlichen Zusammenhängen verwendet. Zum Beispiel die Rede von Sprachbildern, Menschenbildern, Weltbildern oder Vorbildern. In der Philosophie ist es jetzt so, dass der Bildbegriff eine besondere Bedeutung besitzt, und zwar im Zusammenhang mit Metaphysik oder der Erkenntnistheorie. Wie würden Sie als Medientheoretiker den Begriff Bild definieren?
Ja, Bilder entstehen zunächst in unserem Kopf und im Traum und in den Gedanken, die wir haben, in den Szenen, die wir uns einbilden. Und sie entstehen also im Dunkelraum des Kopfes und des Denkens. Und erst viel später werden sie gemalt in den Höhlen und auch in dunklen Höhlen, so dass man zunächst poetisch sagen könnte, Entwicklung des Menschen und der menschlichen Kommunikation hat man einen weiteren Schritt gemacht, und zwar in Richtung des Lichts. Und man hat dann das Bild mit dem Licht identifiziert. Und die Bilder sind dann von Schattenwesen zu Lichtwesen geworden. Und so haben wir sie jetzt. Und das Problem ist, dass sie dann nicht mehr im geschlossenen Dunkelraum existieren, sondern im offenen lichten Raum, und sie haben angefangen, sich zu vermehren, und das ist der Punkt, in dem wir uns heutzutage befinden.
Bilder sind aber auch mehr, ne? Aus Bildern, es gibt ja auch eine Weiterentwicklung der Bilder. Ich denke da jetzt zum Beispiel an die Treppe der Abstraktion.
Ja, es gibt, also diese Entwicklung ist nicht so einfach, wie ich dargestellt habe. Es gibt so Stufen dieser Entwicklung. Natürlich sind die Bilder in einem dreidimensionalen Körper entstanden, in dem Hohlraum einer Höhle oder im Denken selbst des Körpers, also, und der Körper denkt dreidimensional, fühlt dreidimensional, spürt dreidimensional, bewegt sich dreidimensional und existiert dreidimensional. Wenn man diese Bilder, diese dreidimensionalen körperliche Bilder auf Oberflächen gemalt hat, dann hat der Mensch auf eine wichtige Dimension, auf die dritte Dimension, verzichtet. Und dann haben die Bilder eine Dimension verloren, sie sind dann zweidimensional geworden, und das war vielleicht der entscheidende Schritt oder der erste Schritt in Richtung Licht und in Richtung Tag. Und aus diesen Bildern, aus diesen drei zweidimensionalen Bildern und Oberflächen ist die Schrift entstanden, die ihrerseits auch eine Dimension verloren hat, nämlich die zweite. Und dann hat der Mensch auch das eindimensionale Denken entwickeln müssen anhand der Schrift.
Also die Wissenschaft.
Ja, und die Wissenschaft gehört auch dazu, aber auch die Technik gehört dazu. Man muss eindimensional, logisch, kausal denken. Bis zu den Technobildern. Und die Technobilder haben dann auf diese eine einzige Dimension der Schrift verzichtet und sie sind dann nulldimensional geworden. Mhm. Sie haben keine Dimension.
Das zitiert ja auch Flusser, ne?
Ja. Also diese Treppe der Abstraktion hat Wilhelm Flusser, der tschechische Philosoph, der in Brasilien gelebt hat, entwickelt.
Ja, ich würde sagen, das hat uns schon mal in die Theorie des Bildes reingeführt. Zur Vorlesung, die Sie jetzt halten, werden wir mehr erfahren. Also können jetzt Bilder Menschen fressen nach dem ersten Musikstück von Jellybeat. Sie halten ja zurzeit eine Vorlesung im Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft unter dem Titel Können Bilder Menschen fressen? Die Vorlesung war vierteilig. Der erste Teil hat sich beschäftigt mit der Frage, können Menschen Menschen fressen?
Man weiß nicht nur von der Ethnologie, dass es Menschenfresser gab. Man weiß aber auch jetzt von der Psychologie, dass es andere Formen der Menschenfresserei gibt, positive Formen, die nicht unbedingt zerstörerisch sind, sondern die zur menschlichen Kommunikation wesentlich beitragen. Und zu diesen Formen gehören zum Beispiel die Urbindungen der Menschen. Wenn man auf die Welt kommt, ist man nicht alleine. Man braucht andere Menschen, die von sich geben, damit man überlebt und dann weiterlebt. Und das von Anfang an und bis zum Ende unseres Lebens brauchen wir andere Menschen, die Zeit, die Zuwendung, die Hilfe und so weiter, damit man überhaupt lebt. Und das könnte man als Menschenfresserei bezeichnen. Und zwar, weil diese Menschen freiwillig von sich geben. Und das, was sie geben, ist für uns entweder sozial oder psychologisch Nährstoff. Wir brauchen für das psychische Überleben und manchmal auch für das physische Überleben andere Menschen. Man hat in der Psychologie untersucht, solche Urbindungen untersucht, und man hat festgestellt, dass sie, also ohne, dass der Mensch ohne die Zuwendung von anderen Menschen, zunächst mal von der Mutter oder von den Eltern, überhaupt überleben, vielleicht sogar überleben kann, aber eine schlechte Lebensqualität hat und sehr neurotische Tendenzen zeigen kann.
Da gibt es ja auch dieses Beispiel mit dem mit den Affen.
Ja, das waren die Untersuchungen von Harry Harlow, von dem amerikanischen Psychologen, mit den Affen. Und die Babys waren sofort getrennt von der Mutter, und die Resultate waren absolut verblüffend, wie groß die Schäden waren für diese Äffchen.
Ja, ein wichtiger Punkt sind eben da jetzt Bindungen, und zu Bindungen zwischen Menschen gehört ja auch die Liebe.
Ja, so dass man sogar schön und poetisch formulieren könnte, der erste Stoff von Kommunikation ist die Liebe. Wenn man Liebe als Motivation versteht für das, was man Menschen macht, sich zu anderen Menschen zu bewegen, und vor allem, was die Menschen dazu bringt, immer die ganze Zeit andere Menschen zu suchen. Und das sind dann die Bindungen, und der wesentliche Stoff der Bindungen, das wäre dann die Liebe.
Da gibt es ja auch besondere Formen der Liebe, Mutterliebe, Kindliebe,
Vaterliebe. Ja, Mutterliebe, mütterliche Liebe, Liebe zu dem Sohn, Mutter, Muttersohn, gleichaltrige Liebe, das ist die Liebe der Kinder zu den anderen Kindern oder der Menschen zu den anderen Menschen, der Alten zu den anderen Alten, Partnerliebe. Und dann zum Schluss auch die väterliche Liebe.
Warum ist die zum Schluss eigentlich?
Ja, zum Schluss, weil sie am abstraktsten ist. Und wir haben auch da in der Entwicklung dieser Bindungstypologie von Harry Harlow eine zunehmende Abstraktion. Von der mütterlichen Liebe, die sehr konkret ist und in der Form des Stillens einen Ausdruck hat, zur väterlichen Liebe, die Distanz, die auf Distanz und auf Autorität basiert ist.
Ich ernähre mich jetzt sozusagen von Ihnen, indem ich jetzt zuhöre und von Ihnen lerne. Es ist aber auch so, dass ja Menschen auch auf andere Art sich von anderen ernähren. In der Heterophagie ist es ja so, dass ich andere zerstöre, um ein eigenes Image zu schaffen. Und man kann hier ja ein Beispiel nennen, Amerikaner in Afghanistan.
Ja, sehr, sehr angebracht. Es gibt, das wäre dann die zerstörerische Form der Anthropophagie oder der Menschenfresserei. Diese zerstörerische Form kennt der Mensch schon im Grunde seit dem Anfang der Zivilisation, und die bekannteste Form sind die Kriege. Und da zerstört man andere Menschen, obwohl man sie nicht mehr frisst. Das war bei den Indianern noch der Fall. Sie haben die tapferen Feinde gefressen, ritual gefressen, nicht um der Ernährung wegen, sondern um den symbolischen Wert wegen. Aber heutzutage frisst man die Feinde überhaupt nicht, man zerstört sie. Und diese Zerstörung gibt die symbolische Ernährung zurück, also dem Sieger. Und der Sieger wird stärker, und indem er so und so viele zerstört hat. Das ist pervers, und die Menschen, es ist sehr bedauernswert, dass die Menschen sich noch mit solchen Aktivitäten beschäftigen und nicht mit der produktiven und mit der konstruktiven Menschenfresserei.
Insofern auch bedauernswert, dass es ja sozusagen die Supermacht, die einzige, die es gibt, gegen das ärmste Land der Welt in den Krieg zieht. Mehr dazu jetzt nach dem nächsten Musikstück von der wunderbaren Sam Brown.
I think
zurück von der Musik, zurück zum Bild. Wir haben jetzt über Menschen gehört, die Menschen fressen. Eine Stufe weiter in Ihrer Vorlesung bringen Sie uns zur Frage, können Bilder Bilder fressen?
Ja, das ist auch eine interessante Frage, weil man vielleicht nie das Problem so formuliert hat. Das Problem der Kulturgeschichte und der Kunstgeschichte und der Ideengeschichte. Eigentlich bilden sich narrative Sequenzen und historische Sequenzen. Und diese historische Sequenzen haben als Motiv immer die Bilder, die als Nahrung da sind für andere Bilder. Das heißt, neue Bilder entwickeln sich auf Basis älterer Bilder. Und so ist die ganze Kunstgeschichte und die ganze Geschichte der menschlichen Kultur überhaupt. Wenn man ein Bild heutzutage, sagen wir mal, ein Bild, ein normales Werbebild, eine Werbung hat und gründlich sich ansieht, kann man feststellen, dass dieses Bild von anderen Bildern kommt und wie das fotografiert wird, die Farben, die Kleidung, so dass sie eigentlich keine Abbildungen mehr sind. Sie sind dann Bilder von Bildern. Und daher verlieren sie die Kraft, die Abbildungskraft und auch die Überraschungskraft. Sie überraschen nicht mehr. Also die Werbungen, die man sieht, überraschen uns nicht mehr. Man ist eher betäubt. Und man kommt dann endlich zu einem Punkt, wo man sie überhaupt nicht mehr sieht. Und weil wir weniger sehen, dann vermehren sich die Bilder auch, weil sie das Ziel haben, uns etwas zu zeigen. Und sie zeigen, sie haben aber die Zeigekraft verloren. Und dann haben wir diese Inflation. Also zum Thema Bilder, die Bilder fressen, hätte man die ganze Kunstgeschichte auch zu untersuchen. Und wenn man kleine Beispiele nimmt, zum Beispiel vom Film, der spanische Filmemacher Almodóvar zitiert die ganze Zeit auch den spanischen Filmemacher Buñuel, der seinerseits auch andere Filme zitiert oder Maler zitiert. Also der Zitatmechanismus ist eigentlich ein Mechanismus der Bilderfresserei.
Also ein Bild zitiert das andere und da passiert ja gleichzeitig etwas, ich verliere Inhalt.
Ja, weil das nicht mehr so neu ist und das Neue ist schwer zu erfinden. Und weil man immer so massenweise Bilder produzieren muss, dann verlieren sie zunehmend die Zeigekraft, die Abbildungskraft, den Informationsgehalt. Und dadurch interessieren sie uns immer weniger. Daher muss man immer mehr dumme Zuschauer haben, die sich immer noch für sie interessieren.
Kann man jetzt auch sagen, dass es Bilder gibt und ich greife diese Bilder wieder auf, hole mir was raus und dann benutze ich es, lege es wieder weg und irgendwann in 10 Jahren hole ich es mir wieder?
Ja, also der Recycling-Prozess war schon immer da. Man hat um was Neues zu zeigen, hat man das Ältere gesucht. Also das, was schon halbwegs vergessen wurde. Deshalb gibt es die Bewegung auch in der Kunstgeschichte, in der Kulturgeschichte, der Identifikation nicht mit der unmittelbaren Vergangenheit, sondern mit der distanten Vergangenheit.
Ich glaube, hier kann man, glaube ich, auch ein gutes Beispiel reinbringen, und zwar das Beispiel, das Sie gebracht haben in der Vorlesung von der Mona Lisa. Wir sehen die Mona Lisa nicht mehr, weil es zu viele Mona Lisas gibt.
Ja, also die Mona Lisa wurde schon so reproduziert, dass sie nicht nur die Aura verloren hat, wie Walter Benjamin so schön sagte, sondern sie hat sich selbst verloren, sodass dieses Bild die Mona Lisa nur verstecken kann. Wir sehen sie nicht mehr, weil wir uns einbilden, sie zu kennen und sie gesehen zu haben. Das ist der eine Grund. Der weitere Grund, der zweite Grund, wir sehen sie nicht mehr, weil sie uns nicht, überhaupt nicht sieht, weil sie auch nicht zurücksieht im Sinne von Novalis. Sie sieht uns auch nicht zurück, weil sie so viele Betrachter vor sich hat, dass es unmöglich für die Augen ist, so viele Betrachter wahrzunehmen.
Kann man das jetzt auch auf Fernsehen anwenden? Wir sehen im Fernsehen zum Beispiel Afrika, aber ist das noch Afrika?
Ja, das ist auch interessant, und das Fernsehen ist das ausgezeichnete Beispiel für die Saturation der Augen heutzutage. Natürlich das stärkste Medium immer noch, bis Internet so freundlich ist wie Fernsehen, werden wir einige Zeit brauchen. Im Fernsehen haben wir eben das Problem, genau dieses Problem. Das, was gezeigt wird, wird nicht gezeigt, wird versteckt. So, die Gegenstände, die da gezeigt werden, die nur dazu, die Gegenstände zu verstecken. Das sind Bilder, die so verbraucht sind, dass sie einen zu niedrigen Informationsgehalt haben, und man sieht sie nur im sehr passiven Zustand, nicht mehr kritisch, nicht mehr aufmerksam, und deshalb vermitteln sie uns die Täuschung, dass man sich amüsiert.
Ich würde sagen, wir machen wieder ein kleines Musikbreak, und zwar mit Sphinx und dem Lied Vielleicht.